Guten Tag, Herr Professor Dr. Krödel. Ich freue mich, Sie zum Interview zum Thema Smart Buildings, wohin geht die Reise, begrüßen zu dürfen. Einigen ist Ihr Name wahrscheinlich schon ein Begriff. Bitte stellen Sie sich unseren Zuhörenden trotzdem kompakt in zwei Sätzen vor.
Ja, herzlichen Dank, Frau Blümel, dass ich überhaupt Rede und Antwort stehen darf. Michael Krödel, mein Name, an der TH Rosenheim, Technische Hochschule Rosenheim, bin ich jetzt seit 16 Jahren berufen, explizit für das Thema Gebäudeautomation. Ich habe mal Elektrotechnik studiert im Bereich der Informatik, tatsächlich im Bereich der KI auch mal promoviert, aber seit 16 Jahren bin ich jetzt an der Hochschule. Was da vielleicht noch ganz wichtig ist zu wissen, ist, dass ein Großteil meiner Studenten aus dem Baubereich kommt. Das heißt, das sind nicht unbedingt jetzt Informatiker, Elektrotechniker, Maschinenbauer, sondern wirklich Bauingenieure. Und die legen einen sehr, sehr großen Wert darauf, bei allem, was ich so lehre, immer zu überlegen oder zu wissen, warum brauche ich das eine oder andere? Warum soll ich zum Beispiel automatisieren und wann lieber eher nicht? Aus welchen Gründen auch immer.
Das passt für unser Format wunderbar. Und die erste Frage, die ich gerne an Sie richten möchte, lautet: Smart Buildings. Eine geflügelte Floskel, ja, oder doch schon gelebte architektonische und technologische Realität. Was sind Ihre aktuellen Erfahrungen damit?
Tatsächlich wird der Begriff Smart Building leider sehr oft falsch interpretiert. Es gibt viele, viele Produkte, die dann Hersteller, die smarte Produkte anbieten. Und wenn man sich das anguckt, dann ist das letztendlich ein Produkt, was dann ein App-Interface hat, also Verbindung zum Handy. Das kann dann auch eine smarte Heizung sein, eine smarte Lüftung, eine smarte Beleuchtung. Und dann reduziert sich das Ganze auf Bedienung über die App. Und das Ganze ist aus meiner Sicht nicht smart, das ist dann connected. Smart wäre es dann, wenn es selber wüsste, also die Anlage, ne, das Gewerk, wann es heizen soll, wann es lüften soll, wann es beleuchten soll. Und deshalb ist es leider oft falsch verstanden und verbreitet sich deshalb auch vielleicht gar nicht so gut, weil es einfach aufwendig ist, Dinge dann ständig mit dem Handy bedienen zu müssen. Smart wäre es dann, wenn man sich vorher Gedanken macht, was denn wie ganzheitlich funktionieren soll und das dann vielleicht auch das Zusammenspiel zwischen Heizung, Lüftung, Beleuchtung und das dann wirklich so passiert, dass der Nutzer entlastet wird, dass er einfach gemerkt, da ist ein guter Geist im Gebäude, der hilft mir, das Gebäude effizienter und besser zu betreiben und ich nicht ständig mein Handy rausnehmen muss und dann irgendwie Einstellungen optimieren muss.
Und welchen exklusiven und persönlichen Tipp können Sie denn unseren Zuhörenden an die Hand geben, ja, wenn es jetzt um die Planung und Realisierung von Smart Buildings geht? Worauf sollte ein besonderes Augenmerk gelegt werden?
Super gute Frage, denn viele entscheiden sich für irgendwelche Technologien und überlegen sich dann, was sie mitmachen oder lesen sich hinterher so Daten dadurch. Und ich sage mal so schön, bevor ich auch nur irgendwie anfange, in einem Gebäude Automatisierung einzuführen, und das ist jetzt total egal, ob es das Wohngebäude ist oder das Büro, aber das Nicht-Wohngebäude oder ein Krankenhaus, ein Hörsaal, wie auch immer. Bitte immer, immer vorüberlegen, was passieren soll, damit die Leute sich da nicht verkrampfen, wenn sie an Technik und an Kabel und an Funk oder an Sensor und an Aktoren denken, ist mein Tipp der, dass die Leute einfach an einen guten Geist im Gebäude denken. Also man sollte wirklich, und das meine ich ganz ernst, sich mal eine Stunde Zeit nehmen, ein weißes Blatt Papier mit dem Kugelschreiber irgendwo vor sich hinlegen und dann überlegen, was sollte im Gebäude durch einen guten Geist automatisch passieren. Wann sollte wo, wie intensiv das Licht angehen, nach welchen Kriterien sollen Rollläden oder Jalousien rauf und runter gehen, soll da jemand für gute Luft sorgen oder nicht oder mich zumindest nur warnen oder soll auch gelüftet werden. Ja, also deshalb idealerweise sollte man mal komplett technikfrei sich überlegen, was automatisch im Gebäude wie funktionieren soll. Und das Wie ist auch ganz wichtig. Also wenn ich irgendwie sage, naja, da sollte ich mal im Flur oder auf der Toilette das Licht ein- und ausschalten. Ja, wie? Ja, also irgendwie peng, aus, nach 15 Minuten keine Bewegung erkannt oder auch ein bisschen intelligenter und langsamer oder mit Vorwarnung, wie auch immer. So, und mein Tipp ist tatsächlich der, das mal sich selber zu überlegen. Man wird dazu eine Stunde brauchen, das geht nicht in 5 Minuten. Und wer sich jetzt wirklich lange Gedanken macht und hat so einen leeren Block vor sich, und nach einer Stunde steht auf dem Block nichts drauf, dann ist es eine wunderbare Erkenntnis, dass man nichts braucht von dieser Automation. In den meisten Fällen kommt aber doch was. Und dann gibt es doch die ein oder andere Energieeffizienzfunktion oder Sicherheitsfunktion oder Komfortfunktion. Und dann sollte man genau das machen und nicht mehr. Weil wenn man die Wünsche auf weniger wichtige Wünsche reduziert, dann kriegt man die auch stabil hin und günstig und funktional. Und die Automation macht auch das, was man will. Und nicht irgendwas, was man nicht will und nicht beherrscht oder was einen ärgert. Also deshalb, das ist mein Tipp, sich mit einer vernünftigen Nutzenermittlung zu befassen.
Ein wirklich sehr schöner und persönlicher Tipp, den wir uns gerne zu Herzen nehmen. In welchen Bereichen bietet sich das Einbinden von künstlicher Intelligenz besonders gut an? Und gibt es vielleicht auch Gebiete, in welchen Sie davon abraten?
KI ist eine ganz faszinierende, teilweise auch erschreckende Entwicklung und es ist wirklich ganz enorm, was man da alles mitmachen kann, sowohl im Positiven als auch im Negativen, und natürlich bietet es auch viele, viele Chancen, das im positiven Sinne einzusetzen. Im Bereich der Gebäudeautomation bremse ich da aber immer sehr stark, denn wir überlegen, also nochmal, wie ich gerade eben gesagt habe, der Nutzer sollte und der Gebäudebetreiber sollte erstmal damit anfangen, sich zu überlegen, was er will. Und wenn man jetzt als Ergebnis von so einer Nutzenermittlung tatsächlich konkrete Anforderungen hat, ist meine Erfahrung, dass ich 90, 95, 99% oder sogar alles ohne KI hinkriege. Da gibt es dann vernünftige Regeln, die ja noch mit irgendwelchen Schwellwerten und Fallunterscheidungen und mit Sonderfällen hinterlegt werden können. Also die KI wird eigentlich sehr, sehr selten für die Umsetzung von Anforderungen im Gebäude verwendet. Wenn überhaupt, ich sage, es gibt da doch manchmal Fälle, wo man KI braucht, dann hat das irgendwas immer mit Prognosen zu tun. Also wenn man ein Haus effizient heizen will, dann kann eine KI natürlich auch mal über die Zeit lernen, ne, wie schnell heizt sich ein Gebäude oder ein Raum auf und wie schnell kühlt auch wieder ab. Und dann kann man natürlich auch mal intelligente Heizstrategien initiieren in Bezug auf aktuelle Innentemperatur, aktuelle Außentemperatur, prognostizierte Sonneneinstrahlung im Laufe eines Tages. Also immer da, wo es um Prognosen geht, dann denke ich mal, kann die KI punktuell ergänzen. Aber das ist bitte wirklich nur eine punktuelle Ergänzung und der Großteil, wenn nicht sogar alles, lässt sich besser ohne KI machen als mit.
Herr Professor Dr. Krödel, wenn Sie nun ein Smart Building Prestigeobjekt nennen dürften, ja, und das sollen und dürfen Sie hiermit ganz explizit, welches wäre es und warum?
Die Frage ist gut und legitim. Ich zucke nur trotzdem so ein bisschen vor dem Begriff Smart Building Prestigeobjekt, weil das suggeriert so ein bisschen, jetzt brauchen wir ein Gebäude, wo man so als Nutzer reinkommt und erstmal merkt, oh, hier ist alles irgendwie anders. Sei es auch wieder Wohngebäude als auch Bürogebäude. Und ich predige eigentlich immer, dass eine gute Gebäudeautomation so ein unsichtbarer Geist im Hintergrund ist, den ich vielleicht gar nicht merke und auch nicht sehe und von dem ich auch nichts höre. Idealerweise wird mein Gebäude so betrieben, wie es energetisch und aus Sicherheits- und Komfortgründen optimal ist. Und das passiert im Hintergrund. Deshalb fällt es mir eigentlich schwer, die Frage zu beantworten, was ist jetzt ein Prestigeobjekt? In der Richtung aber trotzdem zwei Beispiele. Einmal Nicht-Wohngebäude, einmal Wohngebäude. Im Nichtwohngebäude dürfen wir seit Jahren auch die BMW Group beraten, die ja weltweit immer wieder Gebäude baut. Und wir haben da mal ein sehr, sehr modernes, also nicht Gebäude, doch einen Bauabschnitt, einen ganzen Bauabschnitt mitbegleiten dürfen. Und da haben wir dann Indoor-Navigation mit eingeführt. Und das ist dann schon etwas, wenn man sowas mal hat, das will man nicht mehr missen, dass man tatsächlich mit einem Handy, jetzt brauche ich mein Handy doch, aber tatsächlich auch im Gebäude durchnavigiert werde, wie man das ja schon von Navigationssystemen außerhalb kennt. Da wird der eine oder andere Hörer jetzt sagen, wofür brauche ich das? Ich finde doch auch alleine meinen Weg zum Schreibtisch oder zur Toilette. Ja, aber wenn man dann in wechselnden Bürogebäuden unterwegs ist, mal Großraumbüros, mal hier, mal da hockt, ne, vielleicht mal die Nähe zu Kollegen sucht oder mal gerade in gewisser Nähe von manchen Kollegen nicht sitzen will, sondern woanders sitzen will, und dann eine individuelle Schreibtischzuordnung haben möchte, wenn man dann mal auf so einer App sehen kann, welche Luftqualität ist in welchem Besprechungsraum, wenn man dann mal sieht, wo ist ein Kopierer und funktioniert der oder ist er gerade defekt und der Service ist gerufen, deshalb muss ich zu einem anderen Kopierer gehen, Wenn man dann was sieht, wie lang ist die Warteschlange in der Kantine und wie lange muss ich warten, wenn ich eine halbe Stunde früher oder später in die Kantine gehe. Also wenn man das plötzlich dann alles mal hat, dann auf so einem Smartphone, ne, und wird das Gebäude durchnavigiert und sieht den Zustand von den ganzen Infrastrukturpunkten, also das ist schon klasse. Und das vielleicht so als ein Beispiel für ein Nicht-Wohngebäude, was wirklich sehr, sehr beeindruckend ist, wenn man das mal erlebt hat. Und als zweites vielleicht noch ganz kurz ein Wohngebäude. Es gibt viele gute Hersteller, viele gute Technologien im Bereich der Gebäudeautomation. Eine Firma, die sich da Namen gemacht hat, ist die Firma Loxone aus Österreich. Die haben in Kollerschlag in Oberösterreich auch ein Loxone-Haus, was sie wirklich extrem ausgestattet haben. Und ich durfte tatsächlich da mal eine Nacht übernachten. Und wir hatten dann vereinbart, dass ich da zu einer gewissen Uhrzeit ankomme, dass man eine Einführung machen kann. Und ich habe mir wirklich vorher gedacht, na, da bin ich mal gespannt, wie lange da so eine Einführung dauert in einem Hightech-Haus, wo die wirklich sich ausgetobt haben ohne Ende. Und die Einführung, die hat genau eine Viertelstunde gedauert. Und das fand ich super, super interessant, dass ein Gebäude, was unheimlich viel kann, doch trotzdem so gestaltet werden kann, dass die Einweisung nicht länger als eine Viertelstunde dauert. Und die hatten da eine größere Doppelgarage, die hatten da eine Sauna, die hatten da einen ganz spacey Wohnzimmerbereich mit offenem Küchenbereich und also die hatten da, also das war kein Zwei-Zimmer-Apartment, das ist wirklich mehr. Also ich weiß gar nicht, wie viele Zimmer da waren, ich war gar nicht in dem Zimmer drin. Und trotzdem hat die Einführung eine Viertelstunde gedauert. Und das fand ich sehr interessant, dass man Hightech so machen kann, dass man es schnell versteht und auch so bedienen kann, wie es einem gefällt. Und der Aufenthalt, der war wirklich beeindruckend. Also das vielleicht so als beeindruckendes Objekt im Wohnbereich.
Sehr, sehr spannend. Dann auf nach Österreich, würde ich mal sagen. Werden wir nun noch einmal ganz sachlich. Nach wie vielen Jahren amortisiert sich ein Smart Building aus Ihrer Erfahrung heraus?
Hier müssen wir nochmal auf die Wunschliste der Nutzer zurückkommen. Wenn ein Nutzer eine Wunschliste erstellt und da sind viele Energieeffizienzfunktionen drauf, dass tatsächlich das Haus optimiert, beheizt, beleuchtet, belüftet wird, dann ist es wirklich so, dass man eine Amortisierung oder Amortisation innerhalb von 5 Jahren hinkriegen kann. Das geht dann sogar auch nach 4 oder 3 Jahren oder 2, aber meistens sind es um die 5 Jahre. Das ist aber dann natürlich nur der Fall, wenn auf meiner Wunschliste auch Energieeffizienzfunktionen draufstehen. Wenn ein Nutzer einiges an Sicherheits- und Komfortfunktionen hat, ja, dann fällt natürlich eine Amortisation weg. Dann kostet es nur Geld. Aber wenn das ist, was mir viel, viel bedeutet, wenn ich sage, ich hätte es gern komfortabler, ich hätte es gern sicherer, dann ist es natürlich auch logisch, dass ich das trotzdem mache, auch wenn sich das nicht selber amortisiert. Ne? Wobei Sicherheit amortisiert wird dadurch, dass wenn ich einen Einbrecher verschrecke oder irgendwelche Einbrüche vermeide, ja, dann könnte sich das relativ schnell amortisieren, je nachdem, wann der Einbruch dann gekommen wäre, wenn ich diese Sicherheitsfunktion nicht gehabt hätte.
Definitiv. Nun lautet der Titel des Interviews ja Smart Buildings, wohin geht die Reise? Ja, Herr Professor Dr. Krödel, wohin könnte die Reise gehen? Was ist technologisch noch möglich, was heute noch gar nicht gelebt oder genutzt wird?
Also wie Sie in der Frage schön formuliert haben, technologisch ist heute schon viel möglich. Ich würde mal behaupten, eigentlich mehr als die Menschen wünschen. Also wir denken nochmal an diese Nutzenerfassung, der weiße Block oder irgendeine strukturierte Checkliste. Und da gibt es, also ich habe noch keinen Fall gehabt, wo da irgendjemand sich was gewünscht hat, was man technologisch nicht umsetzen kann. Das heißt, wenn man einen Blick in die Zukunft macht, gibt es so zwei Aspekte. Das eine ist, glaube ich, ein Trend, dass Leute erkennen, dass da eine gewisse Smartifizierung auch Sinn macht. Und wenn ich jetzt sehe, dass heutzutage Gebäude neu gebaut werden, die noch Rollladengurte haben, die noch Lichtschalter haben, und zwar nur normale Lichtschalter an der Wand. Also sprich nicht irgendwie noch automatisch Stimmen und Regeln und Lichtszenen oder mal über einen Handsender oder über die App, aber vielleicht auch einen ganzen Handsender nutzen. Also wenn ich jetzt sehe, dass Gebäude noch ganz klassisch gebaut werden, wie vor 30, 40, 50 Jahren, wie vor 100 Jahren, ja, also dass die Schalter und die Taster will anders ausschauen. Also da ist noch viel Entwicklungspotenzial und das kommt so langsam sowohl im Wohngebäude als auch im Nicht-Wohngebäude. Also da eine gewisse Smartifizierung und eine übergreifende Vernetzung, das ist, glaube ich, das, was so stückweise kommt. Das getrieben durch die Nutzer, was man noch beachten sollte, dass es ein Gebäudeenergiegesetz gibt. Das soll jetzt zügig reformiert werden. Das hat ja die aktuelle Koalition in ihrem Koalitionsvertrag auch so beschlossen, dass das GEG zügig reformiert wird. Und die meinten aber dann diese Anforderungen, die dann sehr für Wirbel in der Öffentlichkeit gesorgt haben, nämlich dieses Ölheizungsverbot und 65% erneuerbare Energien. Also daher kennt man so das Gebäudeenergiegesetz in der Öffentlichkeit. Im GEG, das ist irgendwie in der Öffentlichkeit gar nicht groß bekannt, gibt es aber auch einen Paragraphen 71a, der heißt Gebäudeautomation. Und dort gibt es schon Anforderungen, dass wenn Sie neu bauen im Nichtwohnbereich, dass da eine gewisse Automation und ein gewisses Energiemonitoring Pflicht ist. Und diese Forderungen, die kommen nicht von irgendwelchen Ministerien aus Berlin, sondern die kommen von EU-Vorgaben. Es gibt nämlich EU-Gebäuderichtlinien. Und in einer EU-Gebäuderichtlinie von 2024, die noch nicht umgesetzt wurde, die jetzt aber umgesetzt werden muss und umgesetzt wird, wenn man da reinguckt, da gibt es auch schon Anforderungen, dass auch im Wohngebäude sowas wie Einzelraumregelung, also Temperaturregelung in den Räumen, sowas wie Beleuchtungsregelung, Beleuchtungssteuerung oder natürlich auch die effiziente Regelung der Heizungsanlage Pflicht wird. Je nach Gebäude kommt es früher, später oder mehr intensiv oder weniger intensiv. Aber diese Stichworte finden sich in der EU-Richtlinie von 2024. Und deshalb da zurück auf Ihre Frage. Wenn man jetzt mal überlegt, was könnte in der Zukunft passieren? Ja, da wird es einige Regelungs- und Steuerungsfunktionen nicht nur im Nichtwohngebäude, sondern auch im Wohngebäude in naher Zukunft allein aus gesetzlichen Gründen geben. Und das macht auch Sinn, weil das ist dann auch ein Beitrag zum Einsparen von Energie und dementsprechend auch Betriebskosten.
Herzlichen Dank. Abschließend möchte ich Ihnen gerne noch die Frage stellen, welche Informationsquellen Sie denn unseren Zuhörenden ans Herz legen können, um sich im Bereich Smart Buildings jetzt und in Zukunft mit Wissen auszustatten.
Es gibt natürlich viele, viele gute Hersteller, die auf ihren Webseiten entsprechend informieren. Allerdings natürlich immer nur dann in Bezug auf die Aspekte, die ein Hersteller auch bedient, vertreibt. Also, da kann man gerne mal gucken, nur man muss dann auf viele Webseiten wie ein Hersteller gehen und sich ein Gesamtbild bilden. Also das ist sicherlich eine Variante, auch wenn das dann nicht auf einen Klick und Klack einzusehen ist. Als Tipp für eine breitbandige Information gibt es auf der einen Seite die Smart Home Initiative Deutschland. Die nennen sich zwar Smart Home Initiative, die machen aber auch sehr viele Nichtwohngebäude und die sind so ein Sammelbecken und ein Marktplatz, wenn Sie wollen, für unterschiedlichste Technologien und Nutzen, Kosten-Nutzen-Vergleiche und alles Mögliche. Also Smart Home Initiative Deutschland ist sicherlich im Internet eine sehr, sehr gute Plattform, wo man sich mal informieren sollte. Und auf der anderen Seite, ganz wichtig zu nennen, die großen Messen aus der Branche. Die finden immer im März in Frankfurt statt und zwar jeweils alle 2 Jahre versetzt. Das ist einmal die ISH und zum anderen die Light and Building. Und ich sage, die finden alle 2 Jahre versetzt statt, sodass man einmal im Jahr vielleicht auch auf nach Frankfurt fährt und dann mal die ISH und im Folgejahr die Light and Building besucht. Und wenn man dadurch die Hallen durchgeht und mit den Herstellern redet und sich vor Ort informiert, da kriegt man auch einen sehr guten Überblick über die Trends und die Möglichkeiten, und auch die Aspekte, wo man mal nicht automatisieren sollte, aus der Branche.
Herr Professor Dr. Grödel, ich bedanke mich von Herzen für diesen Austausch und Ihnen, liebe Zuhörenden, wünsche ich viel Erfolg für Ihre aktuellen und kommenden Projekte. Ihre Christina Blümel.